Benvenuti zu Calcio, der Podcast.
Von und mit
Lorenzo Schütze und
David Casula. Ciao a tutti e benvenuti zu Calcio, der Podcast.
Hey, auch von mir, herzlich willkommen. Und wie gesagt, wie immer freue ich mich schon wieder auf die Folge. Wir haben ein paar spannende Themen zu besprechen.
Auf jeden Fall, denn in dieser Woche ist wieder so viel passiert und gibt uns genügend Gesprächsstoff, wie ich denke. Inter Mailand gewinnt die Supercoppa Italiana. In der Coppa Italia gibt es auch wieder eine große Überraschung. Und natürlich werden wir heute viel über Juventus und Paulo Dybala reden müssen, sowie auch über den 22. Spieltag in der Serie A. Und dann starten wir, würde ich sagen, einfach direkt rein mit der Supercoppa, die zwischen Inter und Juventus ausgetragen wurde. Herzlichen Glückwunsch schon mal von uns an Inter Mailand. Gewinnt den Supercup mit 2:1 in einem durchwachsenen Spiel, würde ich sagen, mit gefühlt mehr Aufregern als großen Chancen. Und ein Fehler von Alessandro besiegelt dann den Sieg für Inter Mailand in der 121. Minute. Wie hast du das Spiel erlebt?
Ich habe mir das Spiel angeschaut. Es war erst ein bisschen träge, muss ich sagen. Wobei, es gab ja relativ viele Torchancen auf beiden Seiten. Ich fand, es war ja über die ersten 90 Minuten noch super ausgeglichen, meiner Meinung nach, also ein 1-1. Dann in der Nachspielzeit, was ich erstaunlich fand, weil relativ viele Spiele in der Woche ja in die Nachspielzeit gegangen sind. Also nur so ein kleiner Fakt am Rande. Aber ja, ich fand, also ja, die ersten 90 Minuten fand ich super, waren ausgeglichen. Aber dann dieser Fehler, den du bereits angesprochen hast, von Alessandro, also den fand ich echt bodenlos, muss ich sagen. Also wobei ich sagen muss, als ich das gesehen habe, auch nochmal in der Wiederholung, er hat ja mit, also den Ball offensichtlich mit der Brust, also der Ball kam hoch rein und er hat ihn ja mit der Brust quasi direkt weiterspielen wollen. Also
ihr wollt ihn abtropfen lassen zu Perin.
Genau. Er hat ihn nicht richtig abtropfen lassen, er hat ihn ja mit Druck aufgesetzt. Ich dachte auch erst, dass er ihn zu Perin spielt, hat er aber gar nicht. Er hat ihn nämlich zu Bonucci gespielt und das war das Problem.
Oh Gott.
Nee, das war das Problem, dass Bonucci dachte, also in dem Moment dachte, dass Alessandro den Ball annimmt oder direkt rausklärt. Alessandro dachte aber, dass Bonucci da stehen bleibt und den dann rausklärt, Chiellini dann da steht und rausklärt, was eine total dumme Annahme ist, weil wenn der Ball in den Strafraum kommt, man den Hausinhalt raus.
Vor allem in der 121. Minute, beide Mannschaften waren ja mit einem Elfmeterschießen irgendwie gefühlt einverstanden, also wirklich völlig aus dem Nichts, denen nochmal so eine Riesenchance zu schenken, das nimmt Inter dann natürlich gerne an.
Ja, sinnlos, meiner Meinung nach. Also wirklich dieser Fehler, ich weiß nicht, das war so ein richtiger Samstagsliga-Fehler, weißt du, was ich meine?
Sunday League Fail.
Muss nicht sein, ja, muss einfach nicht sein. So ein Amateurfehler.
Ja, ich finde vor allem so Alessandro, also wir haben es natürlich, was ja mittlerweile bekannt ist, aus Juventus Sicht geguckt. Ich war restlos bedient nach dem Spiel. Und nicht nur nach dem Spiel, sondern auch wirklich die nächsten Tage danach, weil ich fand den Auftritt von Juventus eine bodenlose Frechheit. Also fand nicht, dass Juventus in den ersten 90 Minuten gut gespielt hat. Also Inter war eindeutig das bessere Team. Dass Juventus sich irgendwie in die Verlängerung hat retten können, hatte eher damit zu tun, dass sich beide Mannschaften in der letzten halben Stunde irgendwie bereit erklärt haben, dann gehen wir in die Verlängerung, da ist nicht mehr wirklich viel passiert. Aber der Auftritt von Juventus war wirklich, wirklich schwach, war es nicht würdig, in einem Finale um einen Pokal zu spielen. War nicht schön mit anzusehen. Und ich fand, gerade das Ding von Alessandro hat mir auch an dem Abend den Rest gegeben. Vor allem, weil man ja sieht, du kennst es ja selber, als Verteidiger auch, wenn ein Ball kommt und du willst ihn zum Mitspieler abtropfen lassen mit der Brust oder zum Torwart, das ist in dem Fall ja egal, dann gehst du aktiv zum Ball und drückst die Brust nach vorne, um Druck hinter den Ball zu kriegen. Ne? Und Sandro hat sich eben nach hinten fallen lassen, also ist in Rücklage geraten.
Ball, das Ding ist, er hat den Ball halt er hat den Bogen nach oben gespielt, was halt heißt, dass der Ball unnötig lange in der Luft ist.
Richtig, und das war dadurch, dass er halt einfach den falschen Körper da reingestellt hat in den Ball. Und das ist, wie du gesagt hast, absolut amateurhaft. Und in der 121. Minute klopfst du einen solchen Ball einfach raus, dann gibt es Elfmeterschießen und ich weiß ja nicht, ob Juventus es gewonnen hätte, aber die Wahrscheinlichkeit wäre da gewesen. Aber das, ja, so das Finale zu verlieren, auch wenn man nicht gut gespielt hat, tat für mich mehr weh, als wenn Inter einfach 3-0 gewonnen hätte.
Ja, vor allen Dingen, also wie gesagt, er hat den Ball so nach, also er hat den Ball abprallen lassen nach oben, so. Dieses, er wollte ja einen Pass spielen. Der Ball ist ja schon abgeprallt, so, das ging auch in Richtung von Chiellini. Das Problem war allerdings nur, dass er ihn halt nach oben hat abprallen, also abtropfen lassen. Oder abprallen lassen. Das heißt, dass der Ball ja so einen Bogen gemacht hat. Der Ball war ja einfach unnötig lange in der Luft. Deshalb hatte Inter auch so schnell so leichten Zugriff auf den Ball. Wer hätte ihn direkt angespielt? Ne? Ja, genau. Die Sache ist aber auch, jetzt mal ganz davon abgesehen, wie er es gespielt hat, er hat es einfach falsch gespielt. Selbst hätte angenommen, der Ball wäre flach reingekommen und er hätte versucht, Chiellini anzuspielen oder mit dem Kopf irgendwie auf Perin zu spielen, das wäre beides einfach Quatsch gewesen. Der hätte den Ball mit der Brust annehmen müssen, also wirklich ganz normal annehmen müssen, wenn du ihn nicht direkt raushauen kannst, annehmen müssen und mit dem nächsten Kontakt so weit rauskloppen, wie du kannst.
Ja,
wirklich,
das selbstverständlich. Also das habe ich auch in dem Moment gar nicht anders erwartet, weil das zum Fußball A und O gehört, ne? dass man sowas macht in der 121. Minute. So, dann ist natürlich bitter gewesen, wurde gar nicht mehr angepfiffen. Und Inter gewinnt absolut verdient. Die Supercoppa ist damit auch weiterhin unaufhaltsam, ne? Führt die Serie A dominant an, steht auf Platz 1, gewinnt jetzt den Supercup für Juventus und Allegri. Somit auch die erste Chance vertan auf einen Titel in dieser Saison. Der Scudetto wird es wohl nicht werden. Jetzt bleibt eigentlich nur noch die Coppa Italia. Denn sind wir ehrlich, Champions League sehe ich Juventus da auch nicht wirklich unter den Favoriten. Ich glaube, das überrascht jetzt wenige.
Ja, also ich glaube, die Top 4 können sie noch schaffen mit Ach und Krach, aber dann liegt es halt auch, sage ich dir so, wie es ist, am Ende der Saison auch nicht mehr ganz in deren Verschulden, also in Juventus Verschulden.
Es liegt nicht in ihrer Hand, weil Mannschaften, nehmen wir mal die beiden Mailänder raus, ich glaube, die spielen relativ klar nächstes Jahr auch Champions League. Das wären nur Atalanta und Napoli, die Juventus noch da den Vortritt lassen könnten. Und die sehe ich halt Stand jetzt nicht wirklich einbrechen. Juventus ist also wirklich darauf angewiesen, neben ihrer eigenen Leistung auch darauf zu hoffen, wie letztes Jahr, ne? Bis zum letzten Spieltag wurde gezittert, dass vielleicht Atalanta oder Napoli Punkte irgendwo liegen lassen und man es doch in die Champions League schafft. Denn die Champions League ist für Juventus existenziell. Finanziell, sportlich gesehen, die Spieler, die man halten möchte und muss, das alles hängt davon ab, ob man sich für die Champions League qualifiziert. Ne? Und darauf kommen wir heute viel zu sprechen. Da gibt es Namen wie Matthijs de Ligt beispielsweise, die wohl mit Juventus wohl im Sommer verlassen könnten und noch viele weitere Spieler. Aber bleiben wir noch mal kurz beim Finale. Wie sollte es anders sein? Italienisches Pokalfinale, Derby d'Italia. 4 Aufreger im Strafraum. Der erste Zweikampf zwischen Barella und Chiellini. Du hast es vielleicht vor Augen. Ist für mich grenzwertig, hart, aber kein Elfmeter. Wie siehst du den?
Nee, fand ich auch nicht. Also, Chiellini ist bei Barella ja mit dem Körper reingelaufen. Hat meiner Meinung nach den Ball noch ganz leicht touchiert. Gut, ich habe jetzt den VAR auch nicht wirklich gesehen, so. Das macht ja meistens nur der Schiedsrichter. Aber meiner Meinung nach kein glasklarer Elfmeter, sondern eher hartes Reingehen. Aber mein Gott, das passiert halt.
So. Der VAR hat sich ja auch scheinbar angeguckt und nicht auf Elfmeter entschieden, zum Entsetzen von Inter in dem Fall. Dann bleiben wir jetzt mal bei Inter, die Aktion, die dann zum Elfmeter geführt hat. Das einzige Tor, was Inter in den 90 Minuten geschossen hat, der Elfmeter nach dem Zweikampf von De Sciglio und Dzeko.
Ja, und also da muss ich auch nochmal sagen, das war von De Sciglio auch ein ganz krasser Fehler.
Das war plump. Er war näher am Ball, lässt sich von Dzeko überholen, geht unnötigerweise an der Kante des Strafraums rein.
Ja, das ist es ja nicht mal, dass er sich hat, also das passiert ja gut, dann verlierst du ihn halt kurz aus den Augen. Wenn wir ehrlich sind, das passiert dem Besten so. Was mich genervt hat, ist, als er hingegangen ist, ist Dzeko ja ganz, also die Laufrichtung von Dzeko war ganz klar aus dem Strafraum raus, also vom Tor weg. Und da nochmal unnötig hinzugehen, ist halt auch so eine Sache, also wirkt sehr, also lässt sehr amateurhaft wirken, weil du erst handelst, bevor du nachdenkst. Und dann noch nicht mal vor ihm dran zu sein, ja, das unterstreicht das Ganze nochmal.
Trotz des kürzeren Laufweges. Also, absolut amateurhaft. Ja. Und unnötig. Eben wie du sagst, Dzeko zieht gar nicht zum Tor. Völlig ungefährliche Situation eigentlich. Und dann ist das Foul plump und der Elfmeter natürlich zu Recht. Da hat der Schiedsrichter auch gar nicht lang gezögert. Anders wiederum sehe ich das bei der Aktion, wo Bastoni kurz abgehoben ist. Mhm. Ja, das fand ich peinlich. Also klar, es ist ein Kontakt da und je langsamer man eine Zeitlupe da laufen lässt, kann man auch sagen, ja, da ist ein Kontakt und der fällt. Aber so wie Bastoni eben gefallen ist, der ist ja wirklich einmal abgesprungen, kann ich absolut nachvollziehen, warum man da keinen Elfmeter gibt.
Ja, kann ich auch. Muss ich ehrlich sagen, es war für mich auch jetzt nichts zum Pfeifen.
Da würde mich jetzt aber natürlich interessieren, auf der anderen Seite gab es eine Situation, die wohl scheinbar vom VAR gar nicht erst gecheckt wurde. Bastoni hatte McKennie, ich glaube bei einer Ecke war das, zweimal ins Gesicht gelangt und ihn so zu Boden geschickt. Könnte man auch über einen Elfmeter diskutieren. Juventus wollte das jedenfalls. Hat so ein bisschen auch erinnert, damals Chiellini gegen den SSC Neapel. Da ist er auch in einem Zweikampf hoch. Der Arm war zu weit vom Körper, geht ins Gesicht. Und es gab damals Elfmeter für Napoli. Jetzt gab es diesen nicht. War das für dich eine bewusste Bewegung von Bastoni in McKennie oder hatte das eher was von Gerangel im Zweikampf?
Ja, meiner Meinung nach hat das eher was von Gerangel im Zweikampf. Allerdings ist es halt trotzdem so eine Sache, du fährst halt keinen ins Gesicht. Es ist halt eine ähnliche Situation wie beim hohen Bein. So. Es gibt da so eine, also klar, wenn zum Beispiel jemand wenn der Ball zum Beispiel in der Luft ist und jemand geht aktiv zum Ball hin, so, dann ist das eine Sache. Also kommt doch, ist egal wie hoch das Bein ist dann meiner Meinung nach. Wenn der Ball allerdings in der Luft ist, du das Bein viel zu weit hochhebst, also auch wissentlich, dann ist es für mich ein klares Foul. Ähnlich ist es halt bei der Aktion mit dem ins Gesicht langen. Wenn du mit Absicht jemanden ins Gesicht langst, ist es halt auf jeden Fall ein Foul. Wenn du allerdings, und das wird auch beim hohen Ball immer so oft gepfiffen, deshalb ziehe ich die Parallele gerade, wenn du allerdings in einem Zweikampf den Arm zu weit oben hast, und ins Gesicht fest, wo dein Arm halt einfach nicht hingehört, dann ist es meiner Meinung nach auch ein Foul. Allerdings muss ich da dem Schiedsrichter recht geben, beziehungsweise auch dem VAR-Team, weil es meiner Meinung nach keine klare Fehlentscheidung war, den nicht zu geben. Also das kann halt passieren. So, aber man hätte, also ist halt wieder so eine knifflige Sache. Also man hätte ihn geben können, muss aber nicht. Aber so wie du das angesprochen hast, bist du der Meinung, dass man den hätte geben müssen?
Müssen ist immer schwierig in Italien, eben weil es da keine Konstanz gibt. Das ist ja das, was wir so oft bemängeln. Ne? Man kann ja nie sagen, das sind einheitliche Regeln, wie in Italien das Handspiel, das Foulspiel, was auch immer gewertet wird. Ich hätte ihn gegeben, aus dem Grund, weil in der Vergangenheit dafür auch Elfmeter gegeben wurden. Das ist meine Begründung da. Und da wir ja diese Einheit wollen, dass auch Spieler und Trainer wissen, was erlaubt, was verboten, was zu Elfmetern führt, hätte ich den im Zuge dessen auch gegeben. Oh, aber gut, okay. Wurde er nicht. Der Fan sieht ja auch manchmal mehr, als vielleicht auch dann tatsächlich war. Aber ich fand es grenzwertig, einfach weil Bastoni deutlichen Blick auf McKennie hatte und vor allem ihm zweimal ins Gesicht gelangt hat, ehe der Ami eben zu Boden gegangen ist. So, einmal ist versehen, zweimal ist dann doch irgendwie schon fragwürdig.
Ja, das ist dann auch das, was mich so ein bisschen, wo ich so ein bisschen drüber nachgedacht habe. Gerade wo du es nochmal erwähnst, ja, wenn man es zweimal macht, dann gut, kann man es schon gut, pfeifen.
Wurde nicht und ich weiß jetzt auch nicht, vom Spielverlauf muss man ja am Ende trotzdem sagen, und das können wir ja immer wieder betonen, ist Inter Mailand das bessere Team an dem Abend gewesen und hat verdientermaßen die Supercoppa gewonnen. Und dann gab es natürlich diesen Aufreger mit Bonucci, der unbedingt noch eingewechselt werden wollte. Der Schiedsrichter ließ ihn nicht aufs Feld. Dann kam die Flanke von Inter, die Sandro, dann Alexis Sanchez schön serviert hat, der dann den Siegtreffer schoss. Und daraufhin ist ein Mitarbeiter von Inter in die Juventus-Area gegangen und hat provokant gejubelt. Bonucci ist den daraufhin sehr hart angegangen, verbal und auch körperlich, also hat ihn gepackt und geschüttelt und weggeschoben und hat dafür eine Geldstrafe vom Verband bekommen in Höhe von 10.000 Euro. In Italien wurde sich viel darüber aufgeregt, warum nur 10.000 Euro für Bonucci Strafe. Ich finde es angemessen, weil, ja, es geht nicht. Auf der anderen Seite eben aber auch der Mitarbeiter von Inter Mailand hat im Juventus Raum da nichts zu suchen. Ne? Dafür gibt es die abgegrenzten Zonen auf dem Feld. Der hat da nichts zu suchen, vor Juventus zu jubeln, vor den Spielern zu jubeln. Deswegen ist Bonucci noch angegangen und hat ihn wohl auch angeschrien mit den Worten, dass er, ja, dass er vor ihm nicht zu jubeln hat. So.
Also zu Recht. Ich meine, gut, man hätte da jetzt nicht handgreiflich werden müssen, also er hat ihn ja leicht geschubst. Ihm aber ganz klar zu machen, dass das sich nicht gehört. Allein, dass du das machen musst, ist ja schon, also es gehört sich einfach nicht bei jemandem, vor allen Dingen, wenn es ja gerade um Pokal geht, da ist ja viel Emotion dabei, sehr viel Frust auch.
Zwischen den beiden Mannschaften.
Ja, vor allen Dingen zwischen den beiden Mannschaften, genau, das ist ja nicht irgendein Spiel so, dass du da noch reinläufst und dir einen anjubelst, also das halte ich ja für äußerst kindisch. Und
auch
also,
mit der Napoli-Vergangenheit, der Mann, mal, ne? Also zwei Gründe, warum er wahrscheinlich besonders glücklich war, Juventus geschlagen zu haben.
Natürlich, aber warum man sich da nicht professionell verhält, also ich finde, er hätte eine Geldstrafe, also er hätte auch eine Geldstrafe kriegen müssen, auf jeden Fall.
Eben, bin ich ganz bei dir. Also es ist in der Serie A, wir hatten die Aktion ja damals zwischen Perisic und Cuadrado, das legendäre Bild von Gattuso, wo er den Trainer an den Hals packt, oder auch aus dieser Saison, wo Dumfries hier den Lazio-Spieler gepackt hat in der Rudelbildung und ihm kurz davor war, ins Gesicht zu schlagen. Ja. Also da gab es zum Beispiel nicht eine einzige Strafe. Ne? Das war 1:1 dieselbe Aktion, ja, wenn nicht sogar härter. Da gab es keine Strafe. Bonucci hat jetzt eine Geldstrafe bekommen, weil die Kameras es eben eingefangen haben. Und
da dann zu sagen, warum nur 10.000 Euro, finde ich auch wieder ein bisschen unberechtigt.
Ich finde, Bonucci hat sich provozieren lassen, von beiden Seiten nicht fein. 10.000 Euro Strafe, finde ich, passt. Und damit ist die Sache auch erledigt.
Auf jeden Fall.
Um das Pokalthema abzuschließen mit was Positivem. Ich fand es sehr gut. Ich muss sagen, ich habe die Pokalübergabe nicht mehr geguckt. Das wollte ich mir nicht antun. Aber ich habe im Nachhinein gesehen, Chiellini hat bei der Pokalübergabe und der Übergabe und den Feierlichkeiten von Inter dagestanden am Spielfeldrand und ihn applaudiert als einziger.
Es ist halt Chiellini, muss ich sagen. Also Chiellini und Buffon, also damals ja auch. Das sind halt so die Leute, die halt wirklich sportlich bei der Sache bleiben. Es sind
vor allem auch einfach tolle, nicht nur Spieler, sondern auch Typen, wie sie sich geben. Ja.
Ja, es sind aber auch gute Vorbilder einfach, so sollte man sich auch verhalten. Man sollte weder in die Kabine gehen und weggehen, noch sollte man halt unnötig provozieren. Ich glaube aber auch, wenn ich ganz ehrlich mit dir bin, hätte Juve gewonnen, wäre nicht ein Interspieler stehen geblieben. So.
Das hat auch noch nie jemand gemacht und ich glaube, dass auch nicht mehr auftauchen wird. Aber wie du gesagt hast, ist es halt Chiellini. So, und Chiellini ist einfach ein einzigartiger Spieler. Ich wüsste keinen sympathischeren als Chiellini und Buffon. So von der Art.
Auf gar keinen Fall.
Einfach, Wahnsinn. Einfach Wahnsinn. Aber dann bleiben wir auch jetzt heute bei Juventus. Ich finde, der Supercup steht einfach sinnbildlich für diese Saison. Platz 5 in der Liga, ein Punkt momentan hinter Atalanta, Die haben aber noch ein Spiel nachzuholen, könnten also auch schon wieder vier sein auf dem Champions League Platz. Und irgendwie ein bisschen wie Lazio, das, was wir gesagt haben, was du gesagt hast, ziemlich inkonstant dieses Jahr. Immer mal wieder, wenn man denkt, jetzt haben sie es.
Ja, mal kommt da was Gutes, mal was ganz Schlechtes. Wobei man ja auch sagen muss, dass Juve das nächste Spiel dann ja auch wieder gewonnen hatte.
Ja, Juventus hat momentan eigentlich, wenn man die Ergebnisse hört, hört sich das relativ gut an. Seit 8 Spielen in der Liga ist man ungeschlagen. Ja. 6 Siege, 2 Unentschieden. Das ist eine super gute Statistik. Und wenn du sie nur so hören würdest, auch sagen, Juventus spielt um die Meisterschaft mit. Die Punkte wurden vorher verloren. Und jetzt ist natürlich die Frage eben, hat Juve sich denn jetzt gefangen? Wir haben letzte Woche darüber gesprochen, das sensationelle Spiel gegen die Roma, was wirklich gezeigt hat, dass diese Mannschaft Moral besitzt und Kampfgeist. Jetzt ein 2-0 gegen Udine, was ein klassischer Pflichtsieg war, wird jetzt abzuwarten sein.
Ja, wobei man auch sagen muss, dass sie das erste Spiel gegen, also das Hinspiel gegen Udine hatten sie ja unentschieden gespielt, 2-2. Mhm. So. Also war jetzt für mich, ehrlich gesagt, kein typischer Pflichtsieg wieder.
Nee, es war ein Pflichtsieg auf dem Papier, wenn man um die Champions League spielen
will. Genau, so doof sich das auch an. Genau, so doof sich das auch anhört, aber das war so eine Art Revanche. Also klar, Juventus muss gewinnen. Aber es war jetzt nicht das leichteste aller Spiele, glaube ich.
Ja, das glaube ich auch. Aber wichtige 3 Punkte. Und jetzt ist das Thema dieser Folge. Was muss sich bei Juventus ändern? Was kann man vielleicht jetzt schon im Winter ändern? Und wie siehst du vor allem Juventus' Rolle in der Serie A, aber vielleicht eben auch in Europa, in der Champions League, im europäischen Fußball in den nächsten Jahren?
Boah, schwierig, also wirklich schwierig. Momentan geht der Trend ja auf jeden Fall eher nach unten, beziehungsweise nach oben. Lass mich kurz erklären. Wir haben ja gerade drüber geredet. Die Spiele, die sie gespielt haben, beziehungsweise die letzten 8 Spiele, waren ja alle total vertretbar, beziehungsweise ihre Bilanz total vertretbar. Das heißt, spielerisch oder sportlich halten sich momentan, da geht der Trend ja eher nach oben. Sie waren ja vorher kurzzeitig auf dem 12. Platz, dann auf dem 7., sind jetzt wieder auf dem 5. Wie gesagt, sie könnten auch noch auf dem 4. beziehungsweise in die Champions League-Reihe reinkommen. Also das traue ich denen auf jeden Fall zu. Ob das jetzt aus eigener Kraft passieren kann oder nicht, steht noch so ein bisschen in den Sternen geschrieben. Ich glaube da nicht ganz dran. Wo ich meiner Meinung nach aber extremes Verbesserungspotenzial sehe, ist im Verein. Also im Verein selber, intern. Ich glaube, intern gibt es extrem Stress irgendwie. Also es so vermittelt Juventus das Bild, auch wenn du sie spielen siehst. Total unorganisiert, was man überhaupt nicht von Juventus gewohnt ist. Also, und da muss ich auch nochmal die Zeit vor Ronaldo ansprechen tatsächlich. Beziehungsweise die erste Saison mit Ronaldo auch noch. Da waren sie total organisiert, haben sich überhaupt keine Fehler erlaubt. Da war es so, wenn du gegen Juventus angetreten bist, dann hast du halt einfach zu mindestens 60% warst du dir sicher, okay, wir verlieren das Spiel heute.
Vor allem, wenn man bei Juventus auflaufen musste. Da war Juventus, hat ja diesen unfassbaren Rekord aufgestellt.
Ja, Mann, wir gehen das Spiel rein, das holen wir.
Solange zu Hause ungeschlagen gewesen war, keine Mannschaft zuvor. Mittlerweile ist Juventus zu Hause machbar geworden.
Genau, aber auch als Juventus-Spieler, das habe ich gesagt, Mann, da gehen wir rein, das gewinnen wir. Aber auch als Juventus-Spieler, du bist damals als Juventus-Spieler aufgelaufen. Also gut, ich habe nie bei Juventus gespielt, aber so kann ich es mir vorstellen. Bist da bestimmt aufgelaufen und hast dir gesagt, okay, wir gewinnen das Spiel heute. Oder also, so, ich bin mir ziemlich sicher, dass es heute ein guter Tag wird. So. Genau.
Es hat auch die Körpersprache vermittelt, finde ich. Wir haben ja die Einblicke in die Tunnel, beispielsweise auch sehr gut in der All or Nothing Juventus-Doku bei Amazon Prime, finde ich, da ist sehr bezeichnend. Da haben wir ja Einblicke bekommen als Zuschauer in die Kabinensprache und wie sie danach aufs Feld gehen. Und du siehst einfach, dass egal wie flammt die Kabinensprache ist, die Spieler mit einer Körperhaltung aufs Feld gegangen sind, die so ein bisschen eher ist mir doch alles egal ausgedrückt hat, als jetzt drehen wir nochmal richtig auf.
Hängende Schultern.
Und ich glaube, das ist halt einfach was seit vielen Jahren so ist. Genau.
Das ist halt einfach, das gehört nicht zu Juventus meiner Meinung nach.
Nein, und ich glaube, wie gesagt, das liegt an vielen Spielern, die nicht in diesen Verein gehören.
No.
Mit den Ansprüchen, die dieser Verein hat, mit den, ja, Werten ist jetzt das falsche Wort, aber mit der Art, wie sich dieser Verein präsentiert, da wurden Spieler verpflichtet, die nicht auf diesem Niveau, weder sportlich, also physisch, noch psychisch sind. Bei Juventus ist ja immer diese 110% Mentalität. Und die bringen Spieler wie Rabiot oder Sandro seit 3 Jahren einfach nicht mehr auf den Rasen. Und anstatt sich von den Spielern zu trennen, muss man sie aufstellen, weil nichts anderes da ist.
Ja,
wobei
also
ich bei Sandro sagen muss, warum Pellegrini nicht spielen durfte, verstehe ich nicht.
Nee, bei Alexandro.
Er hätte sich in dieses Spiel so sehr reingeworfen im Supercup. Das hat Sandro nicht gemacht.
Nee, Alexandro ist seit 3 Jahren geisternder selbst. Also der steht einfach neben sich, gefühlt. Aber dieser Fehler wäre dem 2015, auch 2017 noch, wäre dem einfach nicht passiert. Auch 2018 nicht. So. Dieser Fehler, den Ball mit der Brust zu spielen. Mann, das wäre dem im Leben nicht passiert. Also der hat den einfach rausgejagt.
Ja.
Und das ist es halt. Juventus war deutlich selbstsicherer. Aber um das jetzt auch jetzt vielleicht auch ein bisschen so einzuleiten, warum ich auch intern gesagt habe, wir haben ja auch so einige Spieler, die zu Juventus gehören, meiner und ich glaube auch deiner Meinung nach, die eventuell gehen könnten. Also es gab ja Gerüchte um Kulusevski, ob der geht oder nicht.
Ja, das soll man jetzt ja wieder verworfen haben, vor allem weil sich Chiesa jetzt verletzt hat, ne? Dann kann man nicht.
Nee, aber allein drüber nachzudenken ist Quatsch, meiner Meinung nach. Weil dann kann Chiesa auf rechts spielen, Kulusevski auf links. So, dann hat man halt eine junge Flügelzange, die Bock hat. So, da kann man auf jeden Fall richtig was mit starten. Dann haben wir natürlich noch den Spieler schlechthin quasi, den Juventus eigentlich mal vorhatte aufzubauen wie Messi bei Barca, Dybala.
Dazu ja, kommen wir auch gleich
also
nochmal.
Der sollte ja auch, oder gibt ja jetzt Gerüchte, ne? Und dann haben wir halt noch natürlich Spieler, die leider zu alt werden, wie über den wir gerade geredet haben, Chiellini zum Beispiel.
Ja, und Juventus ist so abhängig, also dieses Juventus, wir sprechen ja jetzt von zwei. Wir haben das Juventus vor Ronaldo und eigentlich nach Ronaldo sozusagen. Kann man ziemlich gut eine Linie ziehen. Ich glaube auch, dass das Management so viele Fehler bei Juventus gemacht hat und mit Ronaldo haben sie es eigentlich eingeläutet. Und das war auch der größte. Das Juventus vor Ronaldo war wirklich eine eingeschworene Einheit. Klar, da waren individuell auch noch ein paar Spieler mehr da, die zu dem Zeitpunkt einfach auf einem absoluten Top-Niveau waren. Wo man dann natürlich aber auch fragen muss, wieso wurden die nicht adäquat ersetzt? So. Aber vor allem eben war diese Mannschaft eine Einheit. 2015, 2017 Champions-League-Finale erreicht. Und das, obwohl nicht die allergrößten Namen da waren. Ne? Natürlich, es waren Pirlo da und ein Pogba da, aber auch ein Pogba war relativ jung und ein Pirlo schon relativ alt. Aber diese Kombination und dieser Geist, der in der Mannschaft geherrscht hat, war einfach in diesen Jahren perfekt und hat Juventus dahin gebracht, wo sie dann damals eben auch standen. Das Juventus nach Ronaldo ist wirklich ein Schatten seiner selbst, ein Trümmerhaufen voller Spieler, die nicht in den Verein gehören, wo jeder irgendwie nur für sich spielt, kaum eine Einheit zu erkennen ist und vor allem die Kreativität fehlt.
Ja.
Und die Kreativität geht von Cuadrado aus, die geht von Dybala und von Chiesa aus. Und das sind auch die Spieler mit Chiellini eben beispielsweise, auf die Juventus in dieser bröckelnden Phase, in der sie ja gerade sind, super angewiesen ist. Und wir haben es gesehen, fällt ein Chiesa und ein Dybala vielleicht aus oder nur ein Dybala oder ein Chiellini, der eben leider immer nur ein Drittel der Saison schafft, verletzungsfrei zu bleiben. In diesen Spielen ist Juventus unsicher, unkreativ und ja, wirklich halt auch langweilig im Spiel. Mit denen ganz anders. Und da kommen wir dann zu dem Punkt, das sind die Spieler, auf die man ja eigentlich die Zukunft aufbauen sollte. Und ich sage es einfach mal so, der Vertrag von Cuadrado läuft aus. Er wäre jetzt frei, jeden Vertrag zu unterschreiben, jeden Vorvertrag. Dasselbe gilt für Bernardeschi und dasselbe gilt auch für Paulo Dybala.
No.
wo ich mich frage, Paulo Dybala ist Kapitän nach Chiellini, die Nummer 10. Wieso hat Juventus das Management es so weit kommen lassen, dass er jetzt bei jedem Verein auf der Welt unterschreiben könnte, zumal extrem viele natürlich auch interessiert sind.
Ja, und das Ganze jetzt auch nicht also, nur auf Dybala zu lenken. Auch Bernardeschi und Cuadrado sind Spieler, die da hingehören. Bernardeschi vor allem hat eine extreme Leistungssteigerung gerade, die er hinlegt. Hat er auch im Supercoppa, nee, hat er gegen Udinese das gezeigt. Die Annahme, wie er über einen Gegenspieler flickt, das war einfach sinnbildlich dafür, dass zum Beispiel so einer hat Bock zu spielen. So.
Bernhard, ich finde ich auch, klar, kriegt viel Kritik aus dem Juventus-Fanlager.
Zu Unrecht, aber ich muss teilweise, sagen, wirklich zu Unrecht.
Ich finde, der fängt sich.
Auf jeden Fall, das ist auch nur ein Mensch. Der muss sich
langsam wichtiger
Spieler. Der muss sich eingewöhnen. Punkt.
Die Europameisterschaft, also es hat ja schon vorher angefangen, dass er sich gesteigert hat. Die Europameisterschaft hat ihm nochmal einen Boost gegeben. Bei Juventus, finde ich, ist er ist ein wichtiger Spieler dieses Jahr. Und vor allem, das darf man auch nicht vergessen, Bernardeschi hat die meiste Zeit bei Juventus nicht auf seiner eigenen
Position. Das wollte
Position
ich auch noch
gespielt.
Dazu sagen. Der hat auf dem rechten Flügel gespielt, obwohl der zentral offensiv spielt, eigentlich.
Der hat auch manchmal einen linken Verteidiger gegeben.
Ja, total also, beschissen.
Da kann man dann auch nicht erwarten, dass er die Leistung abruft, die man sich von ihm erwartet.
Ja, vor allem,
das ist eben nicht seine
was
Position.
Willst du denn auch von dem erwarten? So. Und dann hast du natürlich auch noch Cuadrado, der wird auf dem rechten Flügel auch die ganze Zeit hin und her geschoben. Ich glaube, und um nochmal vor Dybala vorwegzugreifen, ich glaube, es liegt halt auch einfach daran, dass vielen Spielern einfach keine klare Botschaft vermittelt wird, im Sinne von, hier spielst du, das ist deine Position, gib alles, so. Weil ich kenne das als Spieler, vor allen Dingen als Linksverteidiger, eigentlicher Linksverteidiger, ich habe den Flügel hoch und runter gespielt. Ich kann gut dribbeln, so, ich bin dribbelstark und alles drum und dran, bla bla. Aber am liebsten spiele ich halt auf dem linken Flügel, weil auf der linken Verteidigung, weil ich es da gelernt habe. So. Wenn ich da spiele, fühle ich mich am sichersten und wenn ich eine feste Position kriege. So. Sagst du mir jetzt aber allerdings, ich muss jetzt so anders spielen, oder auf dem linken Flügel zum Beispiel, offensiv, sagst du mir aber, ich muss da jetzt festspielen die ganze Saison, dann gewöhnt man sich auch dran. Weißt du, das ist halt so eine Sache, wenn du jemandem eine klare Botschaft vermittelst, da und da musst du jetzt spielen, dann kann sich die Person ja auch darauf einstellen, da zu spielen. Dann wird halt nur noch drauf trainiert, auf der Position zu spielen. Dann wird es einfacher gemacht. Dann musst du dem auch keine Freiheiten geben, weil er sich diese selber schaffen kann. Schiebst du jemanden die ganze Zeit hoch und runter oder so wie Bernardeschi von links nach rechts, wo er eigentlich gar nicht hingehört, Mann, dann kannst du von dem auch nichts erwarten. Also klar, jetzt kommen wieder so eine Experten, die sagen, ja, ein guter Fußballer kann überall spielen. Nee. Ja.
Ja, aber deswegen gibt es ja Positionen im Fußball. Eben, deswegen stellst du einen Perin auch nicht in Sturm und die Baller nicht ins Tor. Also es hat schon seinen Sinn, warum sie da spielen.
Das ist es, genau.
Wo sie
Weil
ausgebildet
natürlich
wurden.
Natürlich kann der trotzdem Fußball spielen. So ist er nicht. Der spielt trotzdem gut Fußball. Die Sache ist allerdings, aus seiner eigentlichen Position würde er deutlich effizienter und deutlich besser spielen. Darum geht's halt. Er würde halt einfach dem System viel mehr helfen.
Klassisches, um es mal zu verbildlichen, das ist ja, wenn du FIFA spielst und jeder hat seine Position und du ziehst einen linken Flügel auf den rechten Verteidiger,
ja, genau.
Dann fällt einfach auch seine Gesamtstärke. Und das ist ja, mal jetzt natürlich einfach gesprochen, aber so ist es ja auch im realen Leben. Wenn du jemanden auf die falsche Position sozusagen stellst, die nicht für ihn gemacht ist, dann wird er nicht dieselbe Leistung bringen wie auf seiner eigentlichen. Und Bernhard darf jetzt öfter ran, wo er hingehört und finde, macht auch einen guten Job eben bei Juventus. Deswegen auch eigentlich ein Kandidat, mit dem man den Vertrag verlängern müsste, was bisher noch nicht passiert ist. Und bevor wir jetzt wirklich zu Dybala kommen, Juventus muss aus meiner Sicht, was sich nämlich jetzt ändern muss, um diese Saison noch einigermaßen erfolgreich gestalten zu können, sprich eventuell den Coppa Italia-Sieg und die Champions-League-Qualifikation, so wie letztes Jahr, braucht Juventus einen Stürmer und einen Mittelfeldspieler diesen Winter.
Und also auch einen adäquaten Ersatz für Chiellini und Bonucci, meiner Meinung nach.
Gut. Da kann man sich ja im Sommer drum kümmern. Romagnoli ist im Gespräch von Milan, ist ablösefrei. Romagnoli wäre für mich wieder ein sinnbildlicher Transfer für das, was bei Juventus falsch läuft, was im Management falsch läuft. das ist ein gescheitertes Talent. So, warum, den willst du als Ersatz für Giorgio Chiellini holen?
Tut mir leid. Dann geht's auch, also manchmal habe ich auch bei den Transfers das Gefühl, es geht darum, einfach irgendwen zu holen.
Die Juventus hat vor allem finanzielle Probleme, die sie dazu zwingen,
das ist es.
Hochkaräter mehr verpflichten zu können. Und auch das ist wieder eine Folge aus schlechter Wirtschaft. Klar, Corona, aber sieh dir die Bayern an.
Aber auch Ronaldo, das war es auch, ganz klar. Also ohne jetzt Ronaldo schlecht reden zu wollen, da hat Ronaldo jetzt per se nichts mit zu tun.
Wir sprechen über Ronaldo, über den Transfer und die Kosten, die er verursacht hat. Und das hat Juventus wirklich einen Einbruch gegeben. Und irgendwie habe ich mittlerweile das Gefühl, bei Juventus, ich will da nichts... in erster Linie bin ich da ja auch Fan. Und ich danke auch Agnelli dafür, was er aus dem Club gemacht hat. Ich meine, man hat in den letzten 10 Jahren 9-mal die Meisterschaft gewonnen. So. Aber mittlerweile habe ich das Gefühl, und das wurde auch zum Beispiel in der Doku deutlich, es geht nur noch um Geld, um Profit, um Marketing. Er ist einer der Initiatoren für die Super League gewesen, ne? Was ja immer noch nicht tot ist, das Projekt.
Man, es fing ja auch schon, also das fing ja schon viel früher an. Das fing dabei an, das Logo zu ändern. Da fing es schon an. Das
Vor allem
Logo
in
zu ändern.
Jahr.
Ja, warte kurz. Das Logo zu ändern, um das kurz klarzustellen, ist ja per se kein Problem. Aber mein Problem war, warum man das Logo geändert hat. Das Logo hat man geändert, weil man sich besser vermarkten wollte. Ja. Weil man, und jetzt halte ich fest, und darüber hatten wir auch schon geredet, und das ist schon ein bisschen länger her, weil man eine Art, ja, weiß ich nicht, eine Art Modelinie hochziehen wollte.
Die man ja auch mittlerweile hat.
Die meiner Meinung nach...
Das ist ja furchtbar.
Die man mittlerweile hat. Ja gut, furchtbar, und also, so kann man jetzt ja hinstellen, aber der Grund, der ist mir einfach, das macht für mich gar keinen Sinn, als Fußballverein eine Modelinie hochzuziehen, das macht einfach keiner.
Ja, das ist ja das, was ich meine, das bezeichne ich als furchtbar. Man ist ein Fußballverein in erster Linie.
Eben, das ist es ja, konzentrier dich auf das, was du gut kannst. So, und nicht auf...
Richtig, und das Sportliche leidet.
Genau, das leidet halt massiv. Und weil das Sportliche leidet, leidet man ja auch finanziell inzwischen. Da bringt dir auch so eine Modeline gar nichts. Da bringt dir es auch nicht... Ronaldo wurde damals ja auch nicht geholt, weil man ihn sportlich gebraucht hat. Per se, man hat ja die Champions League, hat man ja 2-mal erreicht innerhalb von 3 Jahren. Also das Finale, meine ich, haben wir ja innerhalb von 3 Jahren erreicht. Das ist ja eine Hammerbilanz so. Und ich sage auch, hätte man noch 2 Jahre gewartet, wäre man die Schiene gefahren, sage ich, hätte man es auch irgendwann gewonnen. Sondern er wurde ja geholt in erster Linie aus marketingtechnischen Gründen. Und das macht man nicht. Also es machen ja nicht mal US-amerikanische Vereine.
Aber
die machen das.
Um da eben nochmal genau reinzugehen, das ist das, worauf ich gerade hinaus wollte. So, man muss für das dankbar sein, was Agnelli für den Verein getan hat, aber man muss auch kritisch sein. Und man darf auch kritisch sein. Und dazu gehört eben genau das, der wegrückende Fokus vom Sportlichen eben auf wirklich diese rein wirtschaftlichen Zweige. Natürlich muss man den Blick haben, weil Fußballvereine einfach mittlerweile Firmen sind und irgendwie finanziell auch überleben müssen. Aber ich finde es auch sehr bezeichnend, er sagte in dieser Amazon Prime-Doku auch, 40% der jungen Leute interessieren sich heute nicht mehr für Fußball. So, und deswegen müsse man jetzt eben diese Schiene fahren über TikTok und Social Media und allem Möglichen, wo ich mir denke, nein, 40% der Jugendlichen interessieren sich nicht mehr für Fußball, weil es nicht mehr wie früher der Fußball ist. Eben genau deswegen.
Es ist halt einfach, also das habe ich teilweise auch wirklich, ich gucke auch inzwischen weniger Fußball als früher. Also ich gucke natürlich immer noch relativ viel Fußball, so ich bin großer Fan von manchen Spielern, da gucke ich mir immer Highlights und so alles drum und dran an, also ist immer noch, aber ich habe inzwischen viele Freunde, die sagen, Fußball ist mir komplett egal, weil Fußball halt einfach nur noch ein großer Kommerz ist und jetzt kommt halt die harte Konsequenz. Da ist einfach kaum noch Emotion mehr. Und Emotion meine ich jetzt nicht, dass in der Serie A zum Beispiel halt immer gerangelt wird oder was auch immer, sondern ich rede davon, dass du guckst das Spiel und denkst dir halt, ja cool, Spiel ist halt ein Spiel, so, weißt du, ist halt ein Fußballspiel. Das guckt man halt, wenn du richtig Bock hast auf Fußball. Aber das ist halt nicht mehr so.
Fing ja auch schon damit an, dass die wirklichen Fans aus den Stadien getrieben wurden.
Ja,
das
war ja
so,
auch
wie
schon
in
damals,
der Premier League ja auch gemacht hat. Da soll der Zuschauer kommen, eine Karte zahlen, was essen, was trinken, das Spiel im Sitzen gucken und wieder gehen. Und das ist nicht Fußball. Fußball ist, besteht eben und lebt durch Leute, für die das eben mehr ist als nur 90 Minuten, wo ein Vorher ja und Nachher schon, dazu gehört.
Also ich selber leide ja auch so ein bisschen, also wir alle leiden ja so ein bisschen drunter, bin ich der Meinung. Ich wollte damals ins Stadion gehen, so. Es war Juve Ajax, ich wollte das unbedingt schauen, war bei meiner Familie. Und wir konnten nicht hingehen, weil die Tickets einfach über 1000 Euro gekostet haben. So,
ja, bei wer Juventus zahlt sowas? Ist, Preis, ja.
Ja. Na gut, aber
das sind alles so viele Sachen eben und aber worauf ich nochmal ganz kurz hinaus wollte, ist eben der Punkt, dass man mittlerweile oder ich eher das Gefühl habe, dass Agnelli in seinem Management keine Manager von Juventus hat, sondern seine Freunde um sich geschart hat, auch hier mit der Arrivabene und so weiter. Das sind Leute, die sich für den Fußballclub Juventus wenig interessieren, sondern eher für das Unternehmen Juventus.
Klar.
Und das ist dann eben der sportliche Misserfolg die Folge. Bevor wir jetzt aber wirklich über Paulo Dybala reden, machen wir eine kurze Pause und hören uns dann gleich wieder. Bis gleich.
Werbung. Werbung Ende.
Ja. Um Paulo Dybala gibt es viele Gerüchte derzeit. Bleibt er oder geht er? In den letzten Tagen kochte die Gerüchteküche beim Namen Paulo Dybala ja richtig heiß. Und wir hatten es in einem Post zusammengefasst, aber natürlich besprechen wir es heute auch nochmal. Übereinstimmenden Medienberichten zufolge soll Juventus die bereits seit Oktober ausgehandelten Konditionen, man hatte sich wohl auf 8 Millionen pro Jahr plus 2 Millionen Boni, also die von Dybala geforderten 10 Millionen, geeinigt für eine Verlängerung. Juventus soll die nun wieder erneuert haben zu anderen Konditionen. Das soll Dybala eben jetzt erzürnt haben und ihn zu einem Umdenken bewegt haben und andere Angebote in Betracht ziehen. Romeo Agresti, italienischer Sportjournalist und Juventus-Experte, der sich wirklich auch sehr gut im Verein auskennt, bleibt aber dabei, dass sie sich einig sind seit Oktober, dass es da überhaupt keine Probleme gäbe. Und Juventus einfach nur darum gebeten hätte, alle Vertragsgespräche, völlig egal ob Dybala, Bernardeschi, Cuadrado oder sonst wer, eben bis Ende Februar, Anfang März zu vertagen, weil man dann besser beurteilen könne, was man eben im nächsten Sommer für ein Budget hat, weil sich eben eventuell eben schon abzeichnen würde, spielt man in der Champions League oder spielt man nicht. Die Spieler sollen dann wohl auch damit einverstanden gewesen sein. Nichtsdestotrotz zieht sich das, ne? Wenn du im Oktober einen Deal gemacht hast. Wir haben jetzt Januar, der Spieler darf mit jedem anderen Verein in Kontakt treten. Dann finde ich das ein großes Risiko, was Juventus eingeht. Zumal ja wohl doch nicht alles Friede, Freude, Eierkuchen ist. Beim Spiel gegen Udine gab es wohl einen kleinen Skandal nach seinem Tor. Wütender Blick auf die Tribüne Richtung Management und rückte seine Kapitänsbinde zurecht. Und natürlich wurde er daraufhin nach dem Spiel angesprochen, behauptete, er hätte einen Freund eingeladen, den er da in den Rängen gesucht hätte, aber nicht gefunden. Und im amerikanischen Sender Paramount Plus wurde Fabrizio Romano darauf angesprochen, auf genau diese Aktion und eventuell mögliche Abnehmer für den Argentinier.
No, this is not the truth. He was looking at the board and Paulo Dybala is not happy. Paulo Dybala is not happy with the situation because he always showed how he loves Juventus, how much he loves Juventus. In the past, he was really close to join Tottenham and Manchester United, but because Juventus wanted to sell him and he decided to stay, he wanted to stay. And now he had an agreement with Juventus, a verbal agreement since October to extend his contract. But Juventus, a few days ago, told him, we need to wait. We need to discuss in February or in March over your contract when everything was agreed. And they want to change the conditions of the contract. This is why Dybala is not happy. This is why also yesterday he was also answering ironically, as you said, on the question about his celebration. Paulo Dybala is not happy with the current situation. He thinks that Juventus are not having a good behavior with him. And this is why the situation is really dangerous, because he's out of contract in June and they're facing the risk to lose Paulo Dybala as free agent.
Und Fabrizio Romano, man kennt ihn ja mittlerweile, ist sehr gut vernetzt. Wenn er sagt, dass Dybala bei Juventus bleiben möchte, und das weiß man ja auch, er liebt den Verein und eben die Fans, aber Juventus ihn wirklich sehr respektlos behandelt und jetzt wohl doch was dran sein soll, dass man den Vertrag irgendwie nochmal verändert hat, dann hat das für mich zwei Punkte. Erstens, Juventus macht für mich den Eindruck, als würden sie Paulo Dybala loswerden wollen, aber auf eine sehr unangenehme Weise. Also ihm nicht mal zu sagen, nein, wir verlängern nicht mit dir, wir können uns das nicht leisten, was auch immer. Ich glaube, es hat einen finanziellen Grund. Sondern ihn irgendwie, ja, so unwohl werden zu lassen, dass er selber sagt, ich will gehen. Und das stößt eben genau für mich in diese Schiene. Das ist, was mir bei Juventus schon länger nicht gefällt, wie man damals mit Del Piero umgegangen ist oder auch mit Marchisio. Die Vereinsführung hatte sich da auch irgendwie nicht so sauber mit solchen Vereinslegenden getrennt. Auch wenn es nach außen immer so ein bisschen aussah. Aber nach innen weiß man ja mittlerweile ein bisschen was. Und die reden ja auch nicht schlecht über Juventus. Das sind ja Juventus-Fans, auch Marchisio, ne, Del Piero. Und auch Dybala wird nicht schlecht über Juventus reden, aber du merkst diesen internen Stress durch solche Aktionen. Und Dybala ist wütend und ich kann ihn absolut verstehen, weil du machst einen Deal, der jetzt eventuell eben nochmal gefährdet ist durch den Verein, nicht durch dich.
Ja, und ja.
Wie siehst du diese ganze Situation?
Boah, ganz schwierig, ehrlich gesagt. Jetzt gerade, wo du so über Marchisio geredet hattest, über den hatte ich letztens auch drüber nachgedacht. Juventus hat tatsächlich nicht gerade die beste Historie damit, vernünftig mit ihren Spielern umzugehen.
Aber nur die neueste, weil Juve war früher bekannt dafür, dass sie sich wunderbar den Spielern und vor allem den ehemaligen Spielern gegenüber verhalten. Unter Agnelli, gerade mit Del Piero, ist das extrem abgenommen. Und das finde ich schade, weil La Stile Juve ist genau das, was da gerade nicht mehr gemacht wird.
Naja, eben, das ist es halt. Und ich glaube auch, das war auch so ein Gedanke von mir, dass sie vorhaben, Dybala eventuell loszuwerden, weil sie eventuell, und das ist vielleicht eine sehr steile These, aber daraus gelernt haben mit Ronaldo, Platz schaffen wollen für jemanden Neuen, in der Mannschaft, und damit meine ich jetzt nicht jemanden, den sie holen wollen, sondern ich glaube, sie wollen Platz machen für Chiesa, dass der neue Superstar wird von Juventus, und sie wollen Dybala loswerden, was ich allerdings überhaupt nicht verstehe, weil sie weder auf der gleichen Position spielen, noch stehen sich in irgendeiner Art und Weise im Weg. Meiner Meinung nach
harmonieren super zusammen.
Ich würde sagen, also, meiner Meinung nach ergänzen sie sich sogar relativ gut, und ich glaube, so um so Personal wie, wenn du mit denen sofort verlängerst und denen alles gibst, was du, was die wollen, mit Cuadrado, mit Dybala, mit Chiesa, mit Bernardeschi, mit Kulusevski, machst du nichts falsch. Das sind fünf Offensivmänner, beziehungsweise auch Zentraloffensivmänner, die sich entweder alle ergänzen oder als Ersatz füreinander da sein können, die halt für Juventus, also Bock haben, für Juventus zu spielen. Baustellen sehe ich da ganz woanders. So, und ich glaube, Juventus will halt einfach so ein bisschen sparen und
aber dann an der falschen Stelle.
Ja, das ist es. Also, genau, ja, das ist es.
Dybala halt ist die Nummer 10 von Juventus, und es wird immer wieder gesagt, auch von Adewabene, er muss zeigen, dass er in dieser Rolle gewachsen ist und die 10 von Juventus eben so eine besondere ist Nummer ist.
Guck dir das mal an, jedes Spiel, was er jetzt reinkommt, macht er entweder ein Tor oder ist so ausschlaggebend für das Spiel, dass Juventus gewinnt oder halt eine vernünftige Leistung auf den Platz bringt. Es ist für mich einfach unbeschreiblich, wie man so jemanden, genau wie Bernardeschi teilweise, halt noch derartig kritisiert.
Und ich verstehe es nicht, und das ist das, was mich so frustriert, weswegen ich auch mein Problem eben mit dem Management von Juventus derzeit habe. Wieso ein Spieler wie Dybala, der wirklich seit so vielen Jahren für uns spielt und auch wichtige Spiele gemacht hat, wichtige Tore gemacht hat, Tore, die uns Meisterschaften gewonnen haben, erinnert man sich an das Tor gegen Lazio, wie man so mit einem Spieler umgeht. Also mal völlig beiseite gelassen, ob er jetzt bleibt oder nicht. So geht man nicht mit einem verdienten Spieler um. Das gehört sich nicht. Das ist respektlos. Und ich bin da wirklich gespannt, wie sich diese Sache löst, weil Dybala ist offensichtlich sauer. Da muss also was dran sein. Auch wenn Agresti die andere Sachen sagt. Romano wiederum, ne, sie widersprechen sich. Aber jeder hat gesehen, wie er das Tor gegen Udine zelebriert hat. Kein Jubel, böser Blick in Richtung Management.
Das war auch das, was mich so ein bisschen gepackt hat. So dieses kein Jubel und einfach richtig böse gucken.
Ja, und die Antwort, die er gegeben hat, da hat Romano auch recht. Das war keine ernst gemeinte Antwort, von wegen, dass er da einen Freund gesucht hat. Also,
ja, es war sowas, das musst du halt sagen.
Da stimmt was nicht. Klar, und jedem ist klar, da stimmt was nicht. Ich hoffe, Juventus, behält ihn sie werden sich einig und Dybala bleibt. Ich glaube tatsächlich nach dieser Aktion immer weniger dran.
Ja, glaube ich, ehrlich gesagt auch.
Ich fände es so schade. Ich bin absoluter Fan von Dybala und Inter Mailand ist auch im Gespräch. Ich glaube, das wird er nicht tun. Einfach aus Respekt zu den Juventus-Fans, weil selbst wenn er sich mit dem Verein verkracht, er liebt die Fans und denen wird das nicht antun, zu Inter zu gehen. Aber das wäre schon hart. Sagen wir es, wie es ist. Aus Juventus-Sicht natürlich.
Auf jeden Fall.
Inter Mailand, glaube ich, Marotta reibt sich schon die Hände, wenn er sieht, dass Dybala ablösefrei ist. Also bei den ganzen ablösefreien Transfers, die er in seiner Historie hat, Pirlo, Pogba, Coman, da wird er bei dem Paulo Dybala definitiv alles versuchen.
Bin ich auch der Meinung,
Kommen wir noch zur Coppa Italia, die anstand und da stach absolut das Spiel Napoli gegen Florenz raus. 5-2 für die Fiorentina, ebenfalls nach 120 Minuten, auch das musste in die Verlängerung gehen. 7 Tore, 3 Platzverweise, Piontek-Debüt und den hat es scheinbar gepusht, als er unsere Story gesehen hat, denn er hat direkt einen Debüttreffer gemacht und absolut klasse Spiel und wie ich letzte Folge auch gesagt habe, Florenz mit dem Sturm aus Vlahovic, Ikoné und Piontek richtig gefährlich. 5 Tore, glaube ich, sagt alles. Wir nehmen heute am Montagabend auf, das heißt eben war auch der Abpfiff zwischen Florenz und Genua 6-0 für Fiorentina. Also ja, ich glaube, das kann man auch so stehen lassen. Vlahovic hat natürlich auch mal wieder getroffen. Die werden nochmal tatsächlich ein richtiger Konkurrent fürs europäische Geschäft, für alle Mannschaften, die da auf den Plätzen gerade stehen. Und interessant ist, Vlahovic hat 16 Ligatore. Das ist zum Vergleich, Messi, Sancho, Lukaku und Grealish haben zusammen nur 9.
Das ist krass.
Das muss man sich auch mal auf der Zunge zergehen lassen, glaube ich. Absolut. Also krankes Spiel. Napoli ist ja noch gerade so in die Verlängerung gekommen mit dem Tor in der Nachspielzeit durch Petagna. Und dann waren sie platt. Und Florenz wirklich super stark das Ding zu Ende gebracht und ist eine Runde weiter. Atalanta-Venezia gab es auch eine Kontroverse. Handspiel, nicht Handspiel. Super schwer aufzulösen. Für mich eher Handspiel von Muriel. Aber im Zweifel sagt man ja mal für den Angeklagten. Und von daher Treffer gegeben worden. Atalanta also 2-0 gegen Venezia gewonnen und ebenfalls weiter. Milan ohne Probleme gegen Genua weitergekommen und mit 3-1 und sind bereits fürs Viertelfinale qualifiziert. Atalanta trifft auf Florenz, Milan trifft auf Lazio oder Udine. Die Partie wird ja die Woche noch gespielt. Ebenso Juventus gegen Sampdoria. Der Gewinner spielt gegen den Gewinner aus Sassuolo gegen Cagliari und der Gewinner aus Lecce gegen Roma spielt gegen Inter oder Empoli. Und ich glaube, Juventus wird auf Sassuolo treffen und die Roma auf Inter und dann wird die Coppa Italia richtig, richtig spannend. Wir hören uns gleich, machen wieder eine kurze Pause und sind dann wieder mit der Serie A für euch da.
Werbung. Werbung Ende.
Zurück aus der Pause, gehen in den Endspurt für diese Folge. 22. Spieltag in der Serie A. Atalanta gegen Inter. Absolutes Topspiel dieses Spieltages. Spannendes Hin und Her gewesen. Handelfmeter für Atalanta nicht gegeben worden. Wieder also strittige Situation. Ich finde es furchtbar, dass wir wirklich jede Folge darüber reden müssen.
Es ist wirklich so, ne? Es ist wirklich jede Folge passiert irgendwas.
Also wir müssen ja nicht drüber reden, aber wir wollen es auch nicht totschweigen.
Genau.
Also aber was ich interessant fand an diesem Spiel, wirklich total ausgeglichen, 0-0 am Ende okay, auch wenn es ein 5-5 hätte sein können von den Chancen her. Interessant, Napoli hat auf Twitter, also der offizielle Account vom SSC Neapel, hat auf Twitter, auf Twitter Inter und Atalanta den beiden Accounts zu dem Spiel gratuliert und gesagt, tolle Partie zwischen den beiden und Komplimente ausgesprochen. Kann ich mir aber auch gut vorstellen, denn das Ergebnis spielt Napoli auch sehr gut in die Karten. Inter rückt nicht weiter weg, Atalanta kommt nicht näher ran. So, schöne Punkteteilung. Juventus wird, glaube ich, auch zufrieden gewesen sein damit. Milan. Also da haben sie sich tatsächlich nur gegenseitig die Punkte weggenommen. Nichtsdestotrotz bleibt Inter Mailand ja damit weiter Tabellenführer, weil Milan heute Abend am Montag gepatzt hat. Und zwar haben sie bei Spezia 1-2 verloren. Und da will ich dich einfach fragen, die Partie gegen Spezia, du hast sie ja auch gesehen, beschreib sie mal in einem Satz oder in einem Wort.
Oh, ehrlich gesagt, also für Spezia der Hammer. Für Milan, ja, schade.
Bitter.
Also wirklich schade. Ja, bitter, ja.
Milan, super Spiel eigentlich gemacht, bis zum Ende gedrückt und dann ja auch in der 92. Minute den vermeintlichen Siegtreffer geschossen zum 2-1. Warum vermeintlich? Ja. Vorher wurde Rebic gefoult, bevor der Ball zu Messias kam. Wirklich eine Sekunde nach dem Foul hat Messias das Ding in den Winkel geschweißt. 92. Minute. Aber ja, der Schiri hatte schon gepfiffen. Der hat den Vorteil nicht laufen lassen. Und das ist ein absoluter Schiedsrichterfehler.
Ja, meiner Meinung nach.
Die sind im Ballbesitz geblieben und der hat den, Messias hat den nicht mal, glaube ich, angenommen. Ich glaube, den hat er direkt reingezirkelt. Das musst du laufen lassen. Und statt des 2-1 für Milan gab es einen Freistoß, den Provedel dann stark gehalten hat, im Anschluss auch die Ecke. Ja, und aus einem Konter, wie es in so einem Spiel ist, es kommt, wie es kommen muss. Spezia schießt in der 96. Minute das 2-1, weil Milan alles nach vorne geworfen hat. Und das Bittere daran ist, 96. Minute, es gab nur 5 Minuten Nachspielzeit. Also auch da nochmal überzogen. Richtig, richtig bitterer Abend für den AC Mailand, die den Sieg verdient gehabt hätten. Und auch da wieder Schiedsrichter Marco Serra mit großen Fehler. Er wusste es auch sofort, er hat gepfiffen und sich sofort entschuldigt. Aber es ist schon zu spät gewesen und bitter.
Ja, ich fand es aber auch ein bisschen krass, dass er so lange gespielt hat, spielen lassen hat. Wobei ich allerdings sagen muss, dass ich das vorbildlich fand, dass er hat ja jetzt bis in die 96. spielen lassen, obwohl man ja eigentlich nach der 95. hätte abpfeifen müssen. Vorbildlich fand ich dann aber, dass er hat auch trotzdem noch weiterlaufen lassen für Milan. Das fand ich gut.
Nicht so wie in der Supercoppa, da wurde dann direkt beendet. Ja, nee, finde ich auch richtig, dass er Milan da nochmal den Anschluss gibt. Ich glaube, es tat ihm auch leid. Ich glaube, der wusste ganz genau, dass er da einen riesen Mist gebaut hat, den er da jetzt nicht zurückmachen konnte. Das war, alles andere als ein glücklicher Abend für Milan. Und er hatte so gut angefangen. Also das Tor von Leao war Weltklasse. Also der Pass auf ihn war Weltklasse, über Freund und Feind hinweg. Dann hebt er das Ding über den Keeper. Also Rafael Leao, Wahnsinnsspieler. Dreht richtig auf und mittlerweile würde ich sagen, einer von Milans Besten.
Ja.
Die beiden Debütanten, die jetzt in die Serie A gekommen sind, wir reden ja immer darüber, wer unsere Liga immer so schön verlässt. Sergio Oliveira und Nani sind Neuzugänge. Und Oliveira hat die Roma gleich mal gegen Cagliari per Elfmeter zu 3 Punkten geschossen. Und Nani hat gegen Empoli den Ausgleich beim 1-1 vorgelegt. Deine Gedanken zum Wechsel von Nani in die Serie A?
Also sehr krass. Ich muss sagen, der macht Venezia gerade sehr gute Arbeit. Hat ja auch Cousins geholt.
Ich immer noch glaube, den wollten sie nur holen, damit sie sagen, wir haben einen Bayern-Spieler geholt.
Ja, ich glaube auch. Nee, aber ich muss halt, also da muss ich ganz ehrlich sagen, das ist der Hammer, was die da gerade machen. Gerade aufstellen. Ich glaube, die haben richtig Bock, in der Serie A zu bleiben und wollen sich gerade damit, also mit Talenten und erfahrenen Spielern ein bisschen rüsten und gleichzeitig auch brüsten natürlich, weil wir gerade darüber geredet haben, dass sie sagen können, dass sie jemanden von Bayern geholt haben.
Oder Luis Nani, ich erinnere mich an meine Kindheit, Nani bei Manchester United.
Ja, der Hammer war wirklich.
Was der abgerissen hat, so gut, sein erster Auftritt bei Lazio damals in der Serie A, da war er auch schon ein bisschen älter. War jetzt nicht der Beste, aber ich glaube, eine Mannschaft wie Venezia profitiert absolut von seiner Erfahrung und seiner Technik.
Denke ich auch. Ja, denke ich auch.
Und jetzt nochmal zum Abschluss ein paar News. Geno hat Shevchenko entlassen nach einem Sieg aus 11 Spielen. Projekt gescheitert. Tut mir sehr leid. Che war erster richtiger Vereinsjob nach der Nationalmannschaft in der Ukraine. Ich hoffe, der bekommt nochmal bei einem anderen guten Verein eine Chance.
Hoffe ich auch, ja.
Sampdoria hat sich diese Idee wohl zu Nutzen gemacht, hat Roberto D'Aversa, also ihren Trainer, auch nochmal jetzt kurz vor dem Pokalspiel gegen Juventus entlassen. Platz 15, glaube ich, stehen sie gerade. Sogar Platz 16 jetzt sogar nach den Spielen. Und das, obwohl sie sogar 2 Spiele mehr haben als der 15. Also da sieht es gar nicht gut aus. Deswegen wurde da jetzt die Reißleine gezogen. Und eine weitere Hiobsbotschaft für die Liga. Robin Gosens ist sich scheinbar mit Newcastle United einig. Wird Atalanta aller Voraussicht nach verlassen. Soll da 3,5 Millionen im Jahr bekommen. 3,5 Jahresvertrag. Und das ist das Dreifache, was er bei Atalanta verdient. Muss man sich auch mal vorstellen. Gosens verdient 1 Million.
So. Und, ja, das finde ich auch schon krass wenig.
Das ist absolut wenig. Also da ist er finanziell natürlich bei Newcastle besser aufgestellt. Sportlich sehe ich das nicht so. Da ist Atalanta deutlich mit den größeren Zielen und Chancen und auch der größeren, mit der größeren Wahrscheinlichkeit, dass sie in den nächsten Jahren Titel gewinnen werden. Aber gut. Bei Newcastle ist ja sowieso ein ganz anderer Wind gerade mit den neuen Investoren. Gucken wir mal, wie das läuft. Und Gladbach pocht auf einen Ginter-Abgang noch in diesem Winter. Da steht ja schon fest, dass er seinen auslaufenden Vertrag nicht verlängern wird. Inter wird ihn natürlich gern ablösefrei holen, ist mal doch das Hobby. Klar. Aber Gladbach wird natürlich gerne noch ein bisschen Geld mitnehmen. Und von daher könnte es sein, dass wir Matthias Ginter bereits nächste Woche, übernächste Woche in der Serie A bei Inter Mailand sehen könnten. Das soweit aus Italien.
Wäre ziemlich krass, muss ich sagen. Weil Matthias Ginter, finde ich, ist ein richtig guter Spieler.
Deutscher Nationalspieler und würde natürlich auch die Aufmerksamkeit aus Deutschland wieder auf die italienische Serie A lenken. Wie bei Gosens.
Auf jeden Fall, ja.
Genau. Und ich würde die Folge somit auch von meiner Seite aus schließen mit einer Gratulation. Herzlichen Glückwunsch an Robert Lewandowski, FIFA-Weltfußballer geworden. Nach den Rekorden, die er alle geknackt hat, glaube ich, gab es keinen anderen, der es mehr verdient hätte.
Auf jeden Fall, ja. Also ich war damals ja schon ein bisschen schockiert, dass er nicht den Ballon d'Or gewonnen hat. Aber naja.
Dann eben jetzt. Herzlichen Glückwunsch, jetzt, Robert Lewandowski. Und Donnarumma, Bonucci, Jorginho und Cristiano Ronaldo als Ex-Juventus-Spieler sind in der Weltauswahl, also in der Weltelf gelandet. 3 Italiener, ich finde. Wir machen uns so langsam.
Definitiv.
Das war's von mir. Ich danke für eure Aufmerksamkeit, dass ihr uns zugehört habt und würde mich natürlich freuen, wenn ihr nächste Woche wieder einschaltet. Ich gebe das Wort an Lorenzo ab und verabschiede mich. Ciao, ciao.
Ach, die Freude ist ganz auf meiner Seite. Die Folge heute fand ich richtig cool. Wie gesagt, ich freue mich immer wieder auf weitere gute Folgen von uns und wie gesagt, freue mich schon auf die nächsten. Das war's auch von mir. Ciao, ciao, bis zur nächsten Folge.